Herrliches Wetter heute, Sonnensünnesching hier
Ja.
über Kölle
Ja.
und wir sind drin. Ich habe vorhin Yannick erzählt, warum machen wir es eigentlich heute nicht draußen nochmal in irgendeiner Kneipe jetzt? Schön Kölsch in der Hand und
Ja.
dann so eine tolle Aufzeichnung.
Kaltgetränke
Kaltgetränk.
könnten gereicht werden.
Es ist noch ein bisschen zu kalt, glaube ich, oder?
Draußen. Nein, Sonne geht.
Sonne, ja, aber es sind trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, 10
So
Grad ist
richtiges
noch ein bisschen.
Erkältungswetter ist es.
Aber trotzdem,
Ja.
Werner Hansch würde sagen, ein Wetter zum Heldenzeugen.
Ich glaube, ich war das letzte Mal vor 30 Jahren erkältet.
Und ich war gerade noch, habe mich vorbereitet auf diesen Podcast. Ich war spazieren mit Tim Froberg.
Oh,
ja. Schöne Grüße.
Gab es Input?
Es gab Input. Er hat mir sogar eine Frage der Woche mitgegeben.
Echt?
Ja, die ich hoffentlich nicht vergessen habe
okay.
gleich. Oder ich stelle sie direkt zu Beginn.
Ja, dann machen wir.
Ich weiß sie nämlich nicht mehr genau. Irgendwie ein Trainer, der zweimal Drittligameister geworden ist.
Ist das die Frage?
Das ist die Frage, ja.
Das ist die Frage.
Und ich glaube, die Antwort war...
Jens Hertel?
Nee.
Meister?
Ja.
Meister?
Ja.
Alu Schwarz?
Nee. Ich habe es jetzt auch gar nicht verifiziert. Ich sag's jetzt einfach mal. Uwe Neuhaus.
Ah, Bielefeld und Dresden.
Ja. Könnte sein, ja.
Ja. Ja.
Gut.
Dankeschön an Tim Froberg
Danke
für diese
an Tim
Frage.
Froberg für diese
ja.
Postkarte, die er uns geschickt
genau.
hat.
Genau. Wäschekörbeweise haben wir Postkarten und die von Tim Froberg zufällig rausgefischt.
Ja.
Wir haben Streuselkuchen. Zwei Stück hat Wagner schon filetiert, muss
ja.
man sagen. und der
geil.
Ist erst seit 3 Minuten hier.
Das ist aber der Original von Balkhausen.
Das ist der Original von Balkhausen und ich stand heute mit Tim Froberg in der Schlange wieder minutenlang. Es ist einfach so beliebt. Es waren noch 3 da, 2 habe ich gekauft. 4,80 Euro.
Aber die wissen immer noch nicht von ihrem Glück, oder?
Nein, die
Nein.
wissen gar nichts.
Gibt es denn den Aufkleber? Den hat doch hier irgendeiner hinterlassen.
Den Ulmer Aufkleber.
Habt ihr den gefunden?
Nee, wo hat der hingehangen? Das weiß ich gar nicht mehr.
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite,
ja.
genau.
Dann müssen wir da gleich, könnt ihr ja gleich nochmal, macht ihr ein Foto.
Ostereier suchen, die Spatzen suchen.
Aber es ist natürlich ein bisschen ein paar Meter von, ich verrate ja nicht, wo genau ich wohne, es sind natürlich noch Meter weit bis zu dieser.
Nicht, dass du hier, dass es hier eine Prozession zu dir gibt.
Genau, auf einmal stehen die alle vor dem Ding und wollen hier Balkhausen mir hochwerfen.
Da gibt ja auch noch 100 Filialen von Balkhausen.
Eben, ich wohne bei einer dieser Filialen von Balkhausen. Ja.
Strüssier, Hüssier.
Ja, das wäre schön. Das wäre wirklich schön. Es ist zwar auch Länderspielpause, trotz alledem wirken wir alle fit. Wir
ja.
wirken vorbereitet. Wir wirken bereit für einen historischen Podcast. Da bin ich mir sicher, der wird heute hier rauskommen. Und die beste Folge aller Zeiten.
Genau.
Ja. Sollen wir über Fußball reden?
Gerne.
Getränk in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf. Diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Und damit herzlich willkommen zu Folge 32 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Wir sind wieder alle versammelt in den Straßburger Studios in Köln-Mitte. Es ist heute Montag, Nachmittag. Und ich stelle die Runde in gewohnter Art und Weise kurz vor, beginne mit dem Mann, für den Ostern auch erfunden wurde. Er kennt sich mit Hasen aus, mit Eiern macht er sogar einen Podcast. Und dass er bei all dem Stress hier morgens immer wieder aufersteht, das grenzt an ein Wunder. Meine Damen und Herren, Thomas Wagner.
Ich hab fast den Kaffee hier.
Etwas jünger ist einer seiner Jünger. Als der liebe Gott die Stimmbänder zusammengebaut hat, hat er die gleichen Akustikpaneele benutzt, die auch in der Elbphilharmonie verbaut wurden.
Ui.
Er hat eine Stimme, wie Toni Kroos Fußball spielt, mit hervorragender Bassquote. Wenn er eine Band wäre, hieße er Backstreet Boys, Christian
Geil.
Straßburger.
Herzlichen Dank, das schneide ich mir aus, das Ding.
Und dann haben wir noch einen Mann, der ja, ist wie ein Osterei, versteckt sich manchmal, hat aber immer reichlich Farbe und kommt niemals ins Dottern. Einer mit der Güteklasse A aus der am Boden geblieben Haltung. Yannick Bakic.
Dankeschön.
Also das heute ist schon mal wieder, muss man sagen, von den 32 unter den Top 3, würde ich sagen.
Ordentlich ja. Farbe, ey. Das nicht nach dem Winter, ey. Boah,
ich finde, du hast immer eine gute Gesichtsfarbe.
Ja. Ja.
Der beste Winter war für dich der Winter in Katar. Da war er ja in den letzten 2 Wochen Bräunungsminister. Da lag der morgens um 10, hat der schon am Pool das Signal gegeben.
Ja gut, aber morgens um 10 ist ja für Bakic dann schon mittags. Ne?
Ja,
also,
ja,
da steht er um 5 Uhr auf.
Sein komplettes Tagwerk vollbracht.
Er hat mit Stuart Pearce am Pool logiert. Das
stimmt.
Da sind alle Dossiers schon geschrieben. Ihr Lieben, wir haben wieder eine vollgepackte Sendung. Wir haben wirklich sehr viel vor heute. Wir sind auch verabredet. mit jemandem vom 1. FC Saarbrücken. Da gibt es Redebedarf.
Boah, ja, da bin ich mal gespannt.
Skandalöse Verhältnisse da.
Da wurde wirklich jetzt das Spiel verlegt aufgrund des Rasens. Als ich das gelesen habe, da war ich fassungslos. Weil da gibt es für mich, und wir wissen ja alle, also den FCS als Traditionsclub, als Club des Lioners, den tragen wir alle ein Stück weit im Herzen. Aber da war für mich nur eine Sache klar, die Punkte sofort nach Essen. Also das kann für mich gar keine, es gibt für mich gar keine zwei Meinungen mehr. Also ich weiß nicht, wie er das sieht. Wir wollten ja noch gar nicht drüber sprechen. Aber.
Du merkst, ich bin jetzt ein bisschen...
Ja, ich auch gerade.
Ich hänge zwischen den Stühlen, weil das eigentlich nicht...
Nee, ich wollte es schon mal vorlegen.
Ja gut, okay.
Okay, dann lassen wir das jetzt erstmal so sacken, wie so eine gute Leona. Genau. Ja. Dann holen wir uns einen Carlsberg-Stubi, dann reden wir gleich nochmal darüber.
Genau. Ja, dann beginnen wir doch mit einem anderen Aufreger, mit dem Spiel von Laurent Jans. Wir haben letzte Woche mit ihm gesprochen, ein Drittliga-Profi, der... kurz davor war, sich für die Europameisterschaft zu qualifizieren, und dann hat er mit seiner luxemburgischen Nationalmannschaft in Georgien 0-2 verloren, und Yannick hat schon, Yannicks Unterputzkabel guckt so weit raus, weil er sagt, das war ein Skandalspiel.
Ja, also wir haben es ja groß gemacht im Vorfeld, am Ende verlieren sie 0-2, wer das Spiel nicht gesehen hat, auch die Zusammenfassung nicht, der kann, denkt sich wahrscheinlich, ja gut, haben sie es halt nicht geschafft, aber das, wie das Ergebnis dann zustande kam, war dann schon skandalös teilweise, weil so wie ich es richtig gesehen habe, Luxemburg erzielt den Ausgleich, aber in einer...
Hast du die Szene gesehen?
Genau, ich habe die Szene gesehen. Ja. Also für mich ist es keine rote Karte.
Also, erste Frage, ist es ein Foul?
Vielleicht müssen wir, ich glaube, die allermeisten werden es nicht gesehen haben.
Okay, also
ich glaube, wir müssen mal eben kurz die Leute ins Boot holen.
Ich kann den Spielfilm kurz erzählen, weil ich auch mit Wolf Fuß telefoniert habe, der in Tiflis bei dem Spiel war.
Ach du meinst.
auf Einladung des Verbandspräsidenten Alexander Jaschwili, die beiden kennen sich, und der war da, sagt unglaubliche Stimmung, weil für Georgien wäre das ja auch was Besonderes. Die spielen ja jetzt auch zu Hause gegen Griechenland. Also die erste Halbzeit, ich habe es nur ausschnittsweise gesehen, aber was man auch liest, ging ganz klar an Georgien. Es stand 1-0, und dann gibt es eine Szene vor dem luxemburgischen Tor. Ja, Hans ist beteiligt, sein Mitinnenverteidiger-Kollege läuft dort auch, der Georgier kommt zu Fall, es wird nicht abgepfiffen, Spiel in die andere Seite, richtig blitzsauberer Angriff der Luxemburger, und Barrero macht ihn, glaube ich, rein. Ne? 1-1 und jubelt da auch ausgelassen vor den paar Luxemburger Fans, die dabei waren, und dann wird halt gecheckt. Und es wird gecheckt auf der anderen Seite, diese Aktion. Es wird auf Foul entschieden, also dass es einen Freistoß hätte geben müssen, und zudem bekommt der Luxemburger Abwehrspieler noch die rote Karte. Das heißt, im einen Moment denkst du, es ist alles wieder ausgeglichen, und im nächsten bist du eigentlich chancenlos. Das war schon echt richtig dramatisch. Und die Frage, die ich jetzt gerade gestellt habe, ist es ein Foul? Und wenn es ein Foul war, ist es rot? Weil daneben läuft ja noch Jans mit, ob es dann eine Notbremse ist. Ne?
Es ist auf jeden Fall unfassbar bitter für Luxemburg, dass das wegen dem Videobeweis in so einer, es ist ja schon eine Entscheidung, die hast du ja auch nicht tagtäglich irgendwo in der Bundesliga, ne? Weil du machst den Ausgleich, auf der anderen Seite kriegst du dann die rote Karte, ist schon echt hart.
Ja, richtig hart.
Ja, hört sich tragisch an, ich habe nichts davon gesehen. Ich wurde nicht eingeladen von dem Verbandspräsidenten. aber ja, traurig.
Aber ich glaube, weil wir jetzt dabei bleiben, wenn Georgien das gegen Griechenland schaffen sollte, ich glaube, dann ist das da auch Volksfeiertag. Ne?
Definitiv, klar. Ja.
Irgendwie diese Playoffs, ich bin ja auch, sage ich auch ganz klar, sagen ja immer alle, diese Nations League ist das allerletzte und sowas, macht das Ding noch voller. Also du hast genauso viele Länderspiele wie früher, und ich finde die Nations League mit Spielen, wie sie Deutschland hatte, gegen Italien, England und Ungarn, noch deutlich interessanter als irgend so ein Freundschaftsspiel gegen XY Tralala oder sowas. Also, und über den Weg, sich noch eine Chance zu haben, auch für kleinere Nationen sich zu qualifizieren, finde ich gut. Und ein Satz vielleicht noch, weil ja immer auch darüber gesprochen wird, ja, wie groß wollen wir denn eine WM noch machen und so. Da muss ich ehrlich sagen, ob 32 oder 48 am Ende, verwässert wird es eh ein bisschen von der Qualität. Aber wenn du siehst, was das für Länder bedeutet, bei so einem Turnier dabei zu sein, dann sollten wir auch mal mit unserer arroganten Art und Weise uns vielleicht da auch einfach mal ein bisschen zurückhalten.
Ja, also für die Georgier heißt es jetzt natürlich in diesem Duell, wer Willi ist mehr. Ne? Das ist, da sitze ich jetzt seit einer Minute drauf.
Ich wusste es ganz genau. Ich habe schon gesehen, Fips Asmussen wieder auferstanden hier. Ja. Für alle, die den nicht kennen, mal googeln. Wer Fips
Aber ist doch geil als Sender. Wer Willi ist mehr.
Ja, für Wolf Fuß galt hat, wo ein Willi ist, ist auch ein Weg.
Genau.
Ich Willi bin Fuß. Übrigens ganz bei Weggy. Ich finde, wenn man jetzt die Nations League gewinnt, das ist jetzt kein Pokal, den man ins Fußballmuseum stellen muss. Es sei denn, Tommy Schmidt will das natürlich.
Natürlich.
Aber es ist trotzdem natürlich, es erhöht nicht das Pensum, und trotzdem die Möglichkeit zu haben, sich darüber noch zu qualifizieren, ist doch hervorragend. Und dann spielt man auch wirklich lieber gegen Italien und solche Gegner als gegen die Kleinen.
Übrigens habe ich auch gehört, Wolf Fuß wurde eingebürgert. Der ist jetzt Georgier. Wolf Fussili. Aber der war doch gar nicht so. Also Fusilli, Nudeln, muss ich den erklären? Nein.
Also schade auf jeden Fall für Laurent Jans, aber dann kann er sich jetzt auf die Meisterschaft konzentrieren. Mit
auf
dem
der
Waldhof.
Bank? Auf den Abstiegskampf. Ja. Also auf die Liga, ja, ja, ja. Meisterschaft hört sich so an, als ob
Waldhof also eine Rolle spielt. Ja, ja. Ja. Noch nicht. Rechnerisch geht es aber noch, oder?
Gutes
Weiß man nicht.
Nee, glaube ich nicht.
Nein. Ich habe jetzt gesehen, in der zweiten Liga kann theoretisch noch jeder Erster werden und jeder Letzter, wie war das noch?
Nee, jeder kann noch aufsteigen.
Oder jeder kann noch aufsteigen.
Osnabrück könnte noch Dritter werden. Mit deinem Freund Uwe Koschinat.
Deswegen dachte ich, hat der Waldhof vielleicht doch noch.
Was ist denn hier eigentlich los?
Ja, das sind Fakten.
Habt ihr alle in der Sonne geraucht hier vor der Folge, oder?
Warum in der Sonne? wir kommen zu Tagesordnungspunkt 2 und.
Darauf haben alle gewartet.
Haben wir da so einen Tusch vorher?
Das mache ich vielleicht nachher drunter, okay. Wenn ich Zeit habe.
Jetzt kommt ein Tusch. Wenn Tobi Schäfer Zeit hat, kommt der Tusch jetzt.
So, vielen Dank, dass ihr alle mitgemacht habt beim Gewinnspiel, was wir letzte Woche gestartet haben. Denn ihr alle wollt die Trikots haben von Borussia Dortmund, von Jermaine Schalke und Ole Pohlmann. Eins hängt dort, das andere wird gerade warm gesessen von Veggie in seinem Rücken. Warm geschwitzt schon mal, angeschwitzt.
Ja.
Und wir haben ja letzte Woche gesagt, wenn ihr diese Trikots haben wollt, dann macht einen Screenshot davon, dass ihr uns folgt oder dass ihr unseren Podcast hört. Schickt uns das und dann seid ihr mit im großen Lostopf bei der Verlosung dieser beiden Trikots. Und dieser Lostopf, der ist vorbereitet.
Der ist vorbereitet, genau. Ich war gestern fleißig, habe alles Mögliche gesammelt. Und jetzt müssen wir nur noch aus Baskaldova, wie man es sagt, wer zieht.
Ja, ja, aber die Voraussetzung ist natürlich, wir ziehen jetzt ein. Und der hat nicht automatisch gewonnen, sondern der hat nur dann gewonnen, wenn er jetzt auch gleich rangeht, wenn wir ihn anrufen.
Also eins ist ganz klar, du bist der Ziehungsleiter Walter Baresel, das war früher der hat dann gesagt, ja, wir waren im Stau vor der Zentrale hier in Frankfurt, dann haben wir den DFB-Pokal rausgehalten und dann durften wir auf dem Standstreifen weiterfahren. Du bist der Justiziar Dr. Englisch, der das immer kontrolliert, auch wenn die Kugeln runterfallen. Und du bist unser Stargast, du darfst ziehen heute.
Und was machst du dann?
Ich bin einfach...
Du sagst, wenn ich den Namen gezogen habe, sagst du, was er in seinem Leben gemacht hat.
Ganz genau.
Ja, genau, zweimal den Pokal gewonnen, zuletzt 1900...
So, jetzt bin ich gespannt.
So, ich habe jetzt einfach mal lapidar einen rausgezogen. Alinho. Moinsen, mein 8-jähriger Sohnemann Leo und ich aus Bad Oeynhausen halten hier in der Bielefelder Diaspora die Farben von Preußen in die Höhe. Irgendwo schlägt aber auch ein kleines schwarz-gelbes Herz. Deswegen würden wir uns sehr über die Jerseys freuen. Macht weiter so. Forza SCP, Martin Ahlers.
Sehr gut, jetzt geht mal her.
Achso, die Nummer hast du gar nicht.
Den rufen wir jetzt an.
Und die Telefonnummer. Und das sind ja, wenn ich das richtig sehe, 500, 600 Lose, was du da gearbeitet hast.
Mindestens,
ja.
Säckeweise wollten Wahnsinn. Die hier.
Wie Michael Rummenigge, hast du es jetzt gesehen, hat Stocki reingestellt.
Ja, Wahnsinn, wirklich.
Ja, die ganze Community, also unsere ganze Redaktion, Magenta West U23 macht ja dann mit.
So, seid ihr bereit, Alinho anzurufen?
Ja.
Okay.
Boah, ist das spannend. Ist das ein Hausanschluss? Bad Oeynhausen oder ein
Handy?
Wo liegt Bad Oeynhausen eigentlich?
Bei Bielefeld oben.
Kniat?
Flughafen haben die.
Oh, was wäre das bitter für ihn?
Oh, wäre das bitter. Boah, wäre das bitter.
Das wäre bitter.
Schade, dass er jetzt nicht arbeitslos.
Hallo?
Ja, hier ist die Crew von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Hallo, guten Tag.
Was, wie unfreundlich gehst du denn ans Telefon?
Ja, eine unbekannte Nummer, da kann ich ja nichts für.
Ja gut, aber das ist ja wohl klar. Hast du nicht die Nummer von Tobi Schäfer eingespeichert?
Jetzt schon, ab sofort.
Wir kennen dich ja nur als Alinho, der interessiert ist an zwei Trikots von Borussia Dortmund. Hast du nach wie vor dieses Interesse?
Absolut, absolut, natürlich.
Dann können wir dir hiermit verkünden, du bist der glückliche Gewinner von zwei Borussia Dortmund-Trikots.
Ja, das ist ja geil. Ja, super. Ja, genial. Ja,
wir dachten für einen kurzen Moment, du verpasst diesen Anruf, weil es sehr lange geklingelt hat.
Ja, und ich habe gedacht bei dem Klicken, dass dann schon die Mailbox beim vierten Mal anspricht.
Oh nein. Ihr habt mich gerade vom Zusammenbauen einer Kugelbahn mit meinem Sohnemann da weggeholt. So eine Murmelkugelbahn und da meine Uhr hat vibriert und ich so, wer ist das denn jetzt? Und so deswegen auch.
Du hast wahrscheinlich schon gedacht, das wäre einer, der sagt, ja, schönen guten Tag, Herr Ahlers, haben Sie Interesse an einer Voltaikanlage?
Ja, wir machen auch Reinigung von Dachrinnen und so, ne? Diese Klamotte.
Ja, und aber jetzt erklär uns mal kurz, du bist Bielefeld-Fan oder
nein,
was bist
nein,
du
Fan? Nein,
Fan von Münster. Er wohnt in der Nähe von Bielefeld. So
nein, ich bin gebürtiger Münsteraner und ich wohne jetzt in Bad Oeynhausen, der Liebe wegen, und es ist ja so eine Diaspora hier. Und alle machen ja in Arminia, nur wir halten ja den Adler hoch, sage ich jetzt mal. Und mein Sohnemann und ich insbesondere, der läuft auch schön zum E-Jugendtraining im Adler-Trikot und wird da auch manchmal komisch angeguckt von den ganzen Leuten hier im DSC-Trikot. Ne?
Warst du denn am Wochenende beim Derby?
Nee, da war ich jetzt nicht da. Nee. Ich hatte noch kurz überlegt, aber wir haben es dann doch gelassen. Das ist ja dann doch immer so ein bisschen, weil Sohnemann ist 8 und man weiß ja auch nie so genau, was so sicherheitstechnisch da dann so los ist. Und da haben wir erstmal noch gekniffen. Wir fahren das nächste Mal hin gegen Freiburg 2, wenn Preußen gegen Freiburg 2 spielt. Dann fahren wir da nochmal wieder hin.
Sehr stark.
Ja.
Ja, Wahnsinn. Glaubst du denn, dass Preußen Münster es schafft, in die zweite Liga aufzusteigen? Willst du da überhaupt hin? Weil dann seid ihr hier natürlich in diesem Podcast kein Thema mehr.
Ja, das ist wirklich so. Also ich denke mal, alles ist positiv. Wenn wir es schaffen, ist super. Wenn nicht, dann haben wir auch eine interessante dritte Liga vor der Brust wieder. Ne? Also sofern, ich denke mal, Bielefeld bleibt drin, denke ich mal. Dann kommt Osnabrück runter, das wird ganz interessant. Also ich kann mit allem leben. Natürlich, wenn wir hochgehen, super. Wenn nicht, ja, war ja nicht geplant, ne?
Aber kann man das denn eigentlich im Moment so richtig fassen als Preußen-Münster-Fan, was da los ist? Also, wenn man ja ganz ehrlich ist, die Jahre in der vierten Liga waren zwar sportlich erfolgreich, aber eigentlich musst du ja aufsteigen, das hast du erst im dritten Jahr geschafft. Dann vorher so in der dritten Liga ging es immer so ein bisschen von der Hand in den Mund. Also die großen Zeiten sind ja jetzt wirklich schon lange her, dass auch mal ein Uli Gehr oder sowas in der zweiten Liga gespielt hat. Ja. Und von Bundesliga wollen wir gar nicht reden. Kann man das überhaupt gerade so richtig greifen als Preußen-Fan?
So richtig nicht, ne? Es lebt sich so ein bisschen wie so ein Fiebertraum, ehrlich gesagt, ne? Also dann gewinnen sie auch, man guckt ja von Spiel zu Spiel. Aber wenn sie da jetzt gewinnen, dann könnte es ja interessant werden. Gewinnen sie. Wenn sie da jetzt gewinnen, gewinnen sie auch. Bei den Löwen gewinnen sie auch. Puh. Und von Mal zu Mal. Und sie spielen es ja eigentlich auch recht solide runter, muss ich sagen, ne?
Also wir haben jetzt 3 Top-Spiele in Folge, ne?
Ja, genau. Das wird jetzt. Jetzt zeigt sich's, aber das hat man vor vielen Spielen gesagt. Jetzt zeigt sich, wie es weitergeht. Ne? Und ich glaube auch nicht, dass Dynamo Spaß hat, jetzt nach Münster zu reisen. Ne? Also dementsprechend, ich glaube, das Heft haben wir in der Hand da diesbezüglich.
Martin, und ein bisschen schlägt euer Herz ja auch für Borussia Dortmund, hast du ja geschrieben. Deswegen freut ihr euch ja auch über die Trikots. Bekommen die einen Ehrenplatz? Werden die getragen beim Bolzen oder kommen die an die Wand? Was passiert damit?
Ach, die werden genutzt, da gehe ich von aus. Also an die Wand kommen sie hier nicht, haben wir keinen Platz jetzt gerade hier. Die werden benutzt. Also Trikots werden hier getragen und ich habe auch einige Jahre in Dortmund gelebt und früher auch oft auf der Süd gewesen, so einfach mal in der Jugend einfach hingefahren mit dem Zug und dann hingegangen und die werden auf jeden Fall einen schönen Platz kriegen, also am Körper, sag ich mal.
Wunderbar. Und die werden gleich noch von Thomas Wagner zur Post gebracht und er hat versprochen, er wird die Briefmarke eigenhändig anlecken.
Oh ja, dann ist die Handschuhe an. Nein, alles cool, super.
Wir brauchen auf jeden Fall noch deine Adresse, kannst du uns einfach per WhatsApp schicken, weil dann müssen wir das hier nicht öffentlich
tun. Genau. Das ist doch sonst immer bei Gewinnspielen, bleib bitte in der Leitung. Aber da passiert gleich nichts.
Martin, dir ist schon klar, dass du jetzt Teil der Podcast-Aufnahme warst und im Podcast auch erscheinst. Das ist in Ordnung, ne?
Ja, da freuen sich viele meiner Bekannten. Das ist super. Toll.
Ja, und du hast heute nicht irgendwie gesagt, du wärst auf irgendeiner Beerdigung und bist aber zu Hause und baust Kugelbahnen zusammen oder sowas. Deinem Chef oder sowas.
Nein, einfach ganz klassisch Urlaub heute. Ganz klassisch Urlaub.
Okay. Wunderbar. Das ist Martin Ahlers, der glückliche Gewinner von 2 Borussia Dortmund-Trikots. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu und viel Freude damit. Und dann hoffentlich auf bald irgendwo mal im Stadion.
Auf bald. Martin, vielen lieben Dank. Freut mich. Super. Ciao, ciao.
Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Schön, einen Menschen glücklich gemacht oder wahrscheinlich 2.
Ja, 2 Menschen glücklich gemacht. Also auf einen Streich.
Du machst mich jeden Montag glücklich, wenn ich dich sehe.
Och, und vor allem haben wir Strassi auch glücklich gemacht, dass er die Trikots jetzt hier aus den Füßen hat.
Ja gut, aber man muss sagen, Dankeschön wirklich in dem Fall nochmal an Borussia Dortmund, an Franz Pfanner, an Ole Pohlmann, den künftigen Bundesliga-Star vom BVB. Das ist auch nicht so selbstverständlich. Andere Vereine haben uns noch nichts zugesendet. Ne? Preußen Münster, wenn die jetzt zuhören, da war gerade ein großer, kleiner Preußen Münster-Fan, da muss man eigentlich nochmal was drauflegen. Ne?
Wir nehmen übrigens auch Sachspenden entgegen für die Weihnachtsfeier, ne?
Genau. Monetäre
Geschenke.
Ja. Aber ich finde trotzdem, das hat jetzt ganz gut funktioniert hier mit dem Anrufen und so. Das könnte man nochmal wiederholen irgendwann.
Komm, wir rufen einfach irgendjemanden an und sagen, ihr habt es leider nicht geschafft.
Vor allen Dingen ist das ja, wenn man das nachher sieht, mal, das ist ja die berühmte Quiche-Dose von Yannick Barkic. Es gibt ja am Wochenende gibt es ja Quiche zu Ostern für uns.
Ist das so?
Ja.
Die Osterquiche.
Hab ich nicht gehört.
Du bist vor 2 Jahren mit mir nach Meppen gefahren und hast mir eine Quiche gemacht. Und das hast du gesagt, wenn wir Ostern nochmal zusammenfahren, dann auf jeden Fall.
Yannick Barkic steht wieder auf, die Wiederaufstehung der Quiche. So, an Ostern.
Weiter, was haben wir jetzt?
Wollen wir erst über den Landespokal sprechen oder erst über die deutsche Fußballnationalmannschaft und wie viel dritte Liga in ihr steckt?
Ich glaube, die dritte Liga kriegen wir noch hin, Nationalmannschaft.
Denn das ist ja die drittklassigste deutsche Fußballnationalmannschaft aller Zeiten. 9 Spieler des aktuellen Kaders haben Drittliga-Erfahrung. Das ist schon relativ viel. Ich weiß nicht, ob das wirklich die meisten sind aller Zeiten. Das hast du jetzt nicht gegen recherchiert.
Ne? Ach, keine Ahnung. Nee, das weiß ich.
Also kann ich mir nicht vorstellen, dass es mal mehr als 9 waren.
Das Thema haben wir ja schon ein bisschen länger auf der Uhr und im Zuge dessen einfach mal nachgeschaut. Und ich fand es schon relativ viel. Wenn du 9 Spieler hast aus dem aktuellen 26er Kader, das ist schon eine Zahl, wo du sagst, ja, weiß ich nicht, Müller, Musiala, ja, Toni Kroos, Leno.
Wir können sie ja mal kurz einordnen. Also Bernd Leno und Antonio Rüdiger halt damals mit der zweiten vom VfB Stuttgart. Kimmich ist mit Leipzig damals dann ja aufgestiegen in die zweite Liga. Toni Kroos hat tatsächlich ein Drittligaspiel gemacht gegen die Stuttgarter Kickers.
Mhm. Wahnsinn. Auch getroffen und eine Vorlage gegeben.
Genau.
Ne?
Thomas Müller, relativ viel dritte Liga gespielt, 32 Spiele, 15 Hütten. Jamal Musiala war auch mit der dritten Liga, sein letztes Spiel gegen den glorreichen KFC Uerdingen. Also das sind geile Geschichten.
Ja, vor allem ist er ja immer noch einer der jüngsten Torschützen aller Zeiten in der dritten Liga. Das war ja damals in der Saison, wo die Bayern Meister geworden sind unter Sebastian Hoeneß. Kann man sich glücklich schätzen, dass der bei uns gespielt hat.
Niklas Füllkrug auch mal für Bremen 2 in der dritten Liga und hat jetzt neulich noch gesagt, als er gefragt wurde, was ist eigentlich das Stadion mit der besten Atmosphäre, hat er noch gesagt, das von Dynamo Dresden. Also es ist ihm nachhaltig in Erinnerung geblieben. Und dann haben wir natürlich noch 2, über die sprechen wir vielleicht ein bisschen ausführlicher, die mit den meisten Drittligaspielen. Das sind Dennis Undav und Robert Andrich.
Aber was sagt das erstmal überhaupt aus, dass man dann doch so viele Spieler in der Nationalelf hat, die dann doch mal in dieser dritten Liga gespielt haben?
Also ich muss dich jetzt enttäuschen, ich finde, es sagt gar nicht so viel aus, weil wir haben ja gerade das Ganze, nein.
Das müssen wir schneiden.
Ich finde es einen interessanten Fakt, aber wenn jetzt einmal jemand gespielt hat, weil er nach einer Verletzung aufgebaut wurde oder 2 oder 3 Mal, dann hat das jetzt für mich nicht die Relevanz zu sagen, du musst in der dritten Liga die Wettkampfhärte für die Nationalmannschaft geholt haben. Aber ich finde bei den 2, bei Undav und Andrich, das finde ich, zeigt, wie wertvoll auch der Umweg über die dritte Liga für die sein kann. Also ich würde es umgekehrt machen. Und zwar bei Undav würde ich sagen, wenn du siehst, wo der eigentlich früher überall fast durchgefallen ist und dann so irgendwie über die zweite von Braunschweig und plötzlich in Meppen einen Trainer gehabt, ein Spielsystem, was auf ihn zugeschnitten war und sich da das Selbstvertrauen geholt und ein Andrich, wo du siehst, finde ich, dass der jede Stufe in seiner Karriere adaptiert hat. Damals hatte er ja schon in der dritten Liga die Skills, die er jetzt hat, aber er hat sie nochmal ausgeformt. Dann finde ich, kannst du sagen, dass die dritte Liga unheimlich wertvoll für Spieler ist, die eben nicht wie eine Rakete direkt durchgehen aus der Jugend in die Bundesliga oder sowas.
Ja, also das sind auch natürlich die 2 Spieler, die da herausstechen. Ich meine, Thomas Müller als junger Mann hat er auch einige Spiele gemacht für die Bayern. Ja. Nicht nur 1, weil er gerade verletzt war. Klar ist das schön, das mal zu sagen. Aber ansonsten natürlich, wenn du an Undav und Andrich denkst, also gerade, nee, eigentlich bei beiden, da wären wir ja niemals darauf gekommen, dass sie irgendwann mal Nationalmannschaft spielen. Wir haben jetzt letzte Woche ein paar Euroclassics gemacht für Magenta TV und mussten dann auch unsere Startelf sagen für die Europameisterschaft. Da ist Undav zum Beispiel für mich vorne drin in der Spitze und wird für mich auch EM-Torschützenkönig. Da seht ihr, ich habe einfach die Expertise. Aber ich würde es mir einfach wünschen für ihn, weil er ist ja wirklich, du hast gerade die Reise von ihm angesprochen und irgendwann hat er ja dann auch, das muss man auch dazu sagen, er war ja nicht immer in seiner Karriere so professionell, wie man es hätte sein müssen, um dann Profi zu werden. Das ist er dann irgendwann geworden. Wir haben Undav natürlich im Meppener Trikot mit den Toren von der Mittellinie oder mit dem Tor von, das war für die Mittellinie, ne? Oder?
Genau, das Tor gegen Unterhaching damals.
Genau, du weißt natürlich noch.
Ja, ich habe mir im Zuge dieser ganzen Nummer auch ein paar Tore nochmal angeschaut, auch von Andrich. Da war so ein geiles Freistoßtor dabei in Lotte damals und auch dieses Tor von Undav aus 50 Metern, das war schon geil.
Ja, also das ist, das finde ich, ist eine Auszeichnung für die dritte Liga, die jetzt halt dann doch nicht nur so irgendeine Hackerliga ist, oder, sondern hier kann man dann nochmal irgendwie was werden. Normalerweise, wenn du drittklassig bist und dann wirst du irgendwie mit dem DFB irgendwie in einen Topf geworfen, dann kriegst du eine Führungsposition. In dem Fall ist es eine Nationalmannschaftskarriere. Ne?
Ja, ich finde es vor allem in Bezug auf den DFB total geil, dass man, also die werden so ein bisschen nahbarer wieder, wenn man auch solche Charaktere wieder in die Nationalelf kommen lässt, weil irgendwie war es gefühlt in den letzten Jahren immer so, das war so ein Closed Shop, also so eine geschlossene Gesellschaft, wo nur Bundesliga-Stars, Premier League-Stars reinkommen und wo gar nicht dieser Spielertyp oder diese Spieler, also diese Typendiskussion ist natürlich, finde ich immer ein bisschen schwierig, aber die bringen ja schon irgendwas mit, was der Nationalmannschaft gefehlt hat. Und wenn es nur so diese Nähe zum Fan ist, weil sie einfach sich anders präsentieren, nicht so weich gewaschen, auch mal ein bisschen kantig. Also allein, ich fand schon diesen Auftritt von Dennis Undorf, als er da ankam und mit dem Pulli, mit der Aufschrift I'm just a kid und ich möchte Fußball spielen drauf stand. Also ich fand's einfach irgendwie cool.
Aber ich finde vor allen Dingen, was du, glaube ich, lernst in dieser dritten Liga, also ich habe ja in meinem anderen Podcast, also meiner zweiten großen Liebe und in meinem Fisternöllchen, habe ich ja Andrich Ende der letzten Saison schon für die Nationalmannschaft gefordert. Und ich finde bei Andrich, guck dir mal an, wie der gestartet ist in die Saison. Der war ganz klar hinter Xhaka und Palacios, der saß nur auf der Bank. Der hat in Anführungszeichen nur in der Vorrunde der Europa League gespielt und im Pokal. Und dann hat sich Palacios verletzt. Wie stark der reingekommen ist, Andrich, der macht... Was guckst du so? So. Der macht Tore, der hat eine Zweikampfpräsenz, der ist jetzt ideal im Zusammenspiel mit Toni Kroos. Also ich denke auch, dass Andrich oder Pascal Kroos auch bei der EM spielen werden. Und ich glaube, das lernst du schon in der dritten Liga. Wenn du mal jemals in Lotte bei -6 Grad im November gespielt hast, dann lernst du auch Widerstände zu übertreffen. Vor allen Dingen bei Spielern, wo halt das Talent oder der Karriereweg nicht direkt so vorgezeichnet ist.
Die Drittliga-Vergangenheit von Robert Andrich ist Dynamo Dresden und Wien Wiesbaden. Und wir haben ja einen bei uns im Kollegen- und Freundeskreis, der Robert Andrich sehr gut kennt und mit ihm gespielt hat. Das ist Steven Ruprecht, Experte bei Magenta
Steven
Sport.
Steven
SR18 auch genannt. Und der hat uns eine Sprachnachricht geschickt und mal von seinen Erfahrungen mit Robert Andrich erzählt.
Hallo ihr Lieben. Ja, als Robert Andrich 2016 nach Wiesbaden kam, war eigentlich schon nach den ersten Trainingseinheiten klar, das ist ein absoluter Unterschiedsspieler. Er ist ein Sechser, der Dinge mitbringt wie Aggressivität, Kopfballstärke, absoluter Box-to-Box-Player, hat in den letzten Jahren ja auch seine Abschlussqualitäten unter Beweis gestellt, ist ein absoluter Heißsporn, hat ja auch schon einige Platzverweise in seiner Karriere vorzuweisen. Und hat sich stetig weiterentwickelt. Und was man bei ihm sagen muss, natürlich hat er ein NLZ durchlaufen bei Hertha. Trotzdem verdient er dieses Prädikat Straßenfußballer. Der bringt halt viele Sachen mit, die viele, sorry für den Begriff, aber weichgespülte NLZ-Spieler mittlerweile gar nicht mehr haben, weil das auch nicht mehr gefördert wird, sondern er ist so ein Dreckschwein auch auf dem Platz. Und wenn man jetzt das Spiel gesehen hat gegen Frankreich an der Seite von Toni Kroos, Rob ist nicht großartig aufgefallen. Aber er hat seine Sache überragend gemacht, viele Zweikämpfe gewonnen, viele Löcher gestopft, gute Verbindungen nach vorne geschaffen. Also für mich einer der Hoffnungsträger, dass diese EM im eigenen Land dieses Jahr wirklich was werden kann, weil er einfach mal wieder eine andere Farbe mitbringt als Spieler.
Sagt Steven Ruprecht, der ihn aber nicht nur als Spieler oder als Teamkollegen kennengelernt hat, sondern die beiden haben sich ja sogar eine Bude geteilt.
Ja, die waren... WG-Partner. Ne? Also wenn das einer weiß, wie Robert Andrich funktioniert, dann Steven R. Und ich muss sagen, die Expertise jetzt, die er da gebracht hat, wie immer on point.
Ja, und Steven R. hat also jetzt in deiner Wohnung hier Spuren hinterlassen.
Ja, das ist auch nicht oft vorgekommen. Also nicht in der Wohnung.
Wir wollen noch mal hören, welche Spuren damals die WG von Steven mit Robert Andrich hinterlassen hat.
Privat, ich habe ja mit ihm eine Zeit lang zusammen gewohnt. Muss ich sagen, ist er auch einfach ein Mensch, der das Herz am rechten Fleck hat, mit dem du auch mal die Kaltgetränke-Frage beantworten kannst und der im Kleidungsstil zum Beispiel sehr extravagant ist, aber einfach ein rundum richtig cooler Typ, mit dem du einfach sagen kannst, mit dir möchte ich mal einen Abend verbringen. Und all das, wie er privat ist, überträgt er auch auf den Platz, denn heutzutage wollen wir immer wieder diese Spieler haben, die irgendwie gleich geformt sind. Und das ist er überhaupt nicht. Und deshalb bin ich froh, dass er jetzt sehr wahrscheinlich zur ersten Elf gehört. Und bin sehr dankbar dafür, dass ich mit ihm zusammen auf dem Platz stehen konnte. Aber wie gesagt, mir persönlich war klar, dass er seinen Weg gehen wird. Dass das natürlich für Nationalmannschaft reicht, Champions League. Ich glaube, das kann man niemals bei irgendwem sagen. Aber dass es für die Bundesliga reicht, war von Anfang an klar.
Ja, Wahnsinn. Das bestätigt ja eigentlich auch das, was er sagt. Ne? Also ich glaube, dass du in der dritten Liga anders lernst, mit Widerständen umzugehen, als vielleicht in so einem choreografierten Profi-Club der ersten oder zweiten Liga.
Und was er schon früh für sich klar gemacht hat, war, das hat er auch letztens nochmal in einem Podcast erzählt, dass dieser Wechsel von Dresden damals, mit denen ist er aufgestiegen und Meister geworden, dass er trotzdem in der dritten Liga geblieben ist, extra nach Wiesbaden gegangen ist, weil er wusste, da habe ich einen guten Trainer, Rüdiger Rehm übrigens damals, und ich brauche Spielzeit. Ich brauche einfach Spielzeit, Spielzeit, Spielzeit. 2 Jahre wie in Wiesbaden, eine super Mannschaft gehabt damals mit Scheffler, Ruprecht, Blacher und wie sie nie alle hießen. Und dann hat sie nach oben gespielt.
Also kann man sagen, Leon Goretzka, für ihn ist klar, er muss in die dritte Liga, dann wird auch er wieder für die Nationalmannschaft ein Thema sein. Aber toll, war eine demütige Expertise auch von Steven R. in Richtung Robert Andrich. So, und jetzt haben wir, glaube ich, einen Gast zugeschaltet, oder?
Ich musste mal gucken, ich habe es gar nicht gesehen, aber jetzt habe ich ihn erkannt an der Haarfarbe.
Die Instanz aus dem Saarland, einer der wichtigsten Männer der dritten Liga und natürlich immer eine Ehre.
Nein, es gibt ja im Saarland einen Ministerpräsidenten, das jetzt ist der wichtigste Mann im Saarland. Peter Müller, schönen guten Tag.
Servus, hallo.
Peter, der Grund, warum wir mit dir sprechen, ist klar, wir sind alle irgendwie noch ein bisschen, ich sage jetzt mal nicht irritiert oder fassungslos, aber also es ist schon kurios, was da bei euch in Saarbrücken passiert. Jetzt ist das Spiel gegen Essen abgesagt worden, weil danach das Pokalspiel stattfinden soll. Nimm uns mal mit in deine Gedankenwelt oder in das, was gerade in Saarbrücken abgeht in Sachen Stadionrasen.
Ja, kurios ist die Untertreibung des Jahrhunderts. Also wir wurden, ich sag jetzt mal, im Vergleich mit einem konstruktiven Misstrauensvotum unseres Heimrechts für die nächsten Ligaspiele und vielleicht auch für das Pokalspiel enthoben. Was ich damit meine ist, dass wir gerne jetzt mitspielen noch im Pokal und in der dritten Liga, aber es nicht mehr selbst in der Hand haben, wo wir spielen. Das hat natürlich die Vorgeschichte, dass wir mehrfach jetzt Probleme mit dem Rasen hatten, der DFB auf Nummer sicher gehen musste, also das ist jetzt gar kein Vorwurf, auf Nummer sicher gehen musste, dass das Pokalspiel gegen Kaiserslautern, übrigens ein Jahrhundertspiel für uns, auf jeden Fall über die Bühne geht, deswegen das Spiel gegen Essen vorsorglich abgesagt wurde, und zwar vom DFB, nicht von uns und auch nicht von der Stadt, sondern der DFB hat das quasi angeordnet. Insofern haben wir für beide Seiten durchaus Verständnis, dass der DFB sagt, Pokal, Halbfinale hat absolute Priorität, da gehen wir auch mit. Wie der Platz dann aussehen wird, das wird sich diese Woche noch zeigen. Der DFB wird nochmal kommen und wird sich das mit Blick auf Kaiserslautern nochmal anschauen. Ich muss fatalistischerweise sagen, wenn der FC im Pokal spielt, scheint es immer zu regnen. Das haben wir am Samstag in Neukirchen, Saarland-Pokal, auch erlebt. Kaum waren wir da im Stadion, fing es an zu schiffen oder Ende. Da sind wir irgendwie im Bund mit dem Wettergott, der irgendwo denkt, okay, Fritz Walter Wetter wäre auch für die Saarländer ganz gut. Das nehmen wir jetzt einfach mal so hin und hoffen, dass unser Rasen am Dienstag hält. Das ist unser innigster Wunsch.
Und Peter, ich habe das Gefühl, der Rasen ist jetzt gerade auch aktuell ein Thema. Wird hinter dir der Rasen gemäht oder wo sitzt du da überhaupt?
Ja, ihr erwischt mich in meinem Büro. Das Büro ist am Deutsch-Französischen Garten, eine der schönsten Ecken im Saarland. Und da wird natürlich hinten gerade für Ostern gemäht. Das ist immer so ein Anlaufpunkt. Da gibt es so mehrere tausend Leute, die sich da in der Freizeit ihren Ding danach gehen, grillen und so weiter. Da gibt es auch eine schöne Veranstaltungsfläche und da wird gerade sauber gemacht.
Ja, könnt ihr da nicht spielen?
was wir machen, die Lage hier ist top. Ich habe einen Steinwurf nach Frankreich hier, also keine 50 Meter geht hier die Grenze. Das wird auch gerne von unseren französischen Nachbarn genutzt hier, dieser Garten, deswegen heißt er ja auch so. Und ich laufe auch gerne zur Entspannung mal um den Weiher rum.
Aber kurz, um zum Thema zurückzukommen, das heißt, das Pokalspiel gegen Kaiserslautern, ist es noch gar nicht klar, dass ihr im Lupa spielen könnt?
Also eine hundertprozentige Sicherheit haben wir nicht. Tatsächlich ist es so, dass der DFB diese Woche nochmal vorbeikommt, sich die Fortschritte anguckt, die die Stadt mit ihren Arbeiten am Rasen jetzt macht. Allerdings, wenn wir auf die Wetter-App gucken, ich bleib dabei, wenn der FC spielt, regnet es. Wetter-App, Montag soll es anfangen zu regnen und Dienstag komplett durch. Das ist also ein Wabonspiel.
Peter, was mich mal interessieren würde dabei, es ist ja klar aus eurer Sicht, du hast es gerade gesagt, das ist ein Jahrhundertspiel und die Chance in ein Pokalfinale zu kommen, hat der FCS, glaube ich, jetzt zum 5. Mal. Ihr wart noch nie im Endspiel. Eins würde mich trotzdem interessieren, wie war denn der Kontakt zum Beispiel zu den Essener Verantwortlichen, denn für Rot-Weiß und seine Fans ist das ja auch bitter. Da gibt es sicherlich den einen oder anderen, der hat die Fahrt schon geplant gehabt, Spiel fällt jetzt aus, es gibt keinen Ersatzspielort, Essen könnte ja sogar eventuell noch in den Aufstiegskampf eingreifen. Also bei allem Verständnis für eure Situation, wie ist eure Verständnis für die Kollegen von Rot-Weiß?
Wir haben natürlich vollstes Verständnis. Wir wissen natürlich, dass viele hier schon lange vorab geplant haben, Osterwochenende hier in Saarland zu kommen. Da gibt es auch welche, die einen Tag vorher gekommen sind oder kommen wollten und vielleicht noch einen Tag dranhängen. Aber ja, an alle Essener Freunde, wir sind nun mal kein Eigentümer des Stadions und sind daran gebunden, was die Stadt uns hinstellt. Jetzt kann man natürlich sagen, der Verein muss sich selbst drum kümmern, das machen wir auch immer. Aber gegen solche Wetterkapriolen, wie wir sie hier jetzt erlebt haben, wir haben tatsächlich Dauerregen gegen Gladbach zum Beispiel gehabt. Ne? Das war alles vorher nicht so abzusehen, da hat es eine ganze Nacht durchgeregnet und den ganzen Tag über und beim Spiel ist es sogar noch mehr geworden. Da steckst du einfach nicht drin. Das ist ja auch keine böse Absicht von uns. Wie gesagt, auch der DFB hat ja diese Maßnahme jetzt angeordnet und dass die Essener da jetzt ja natürlich nicht gerade amused sind, da haben wir vollstes Verständnis dafür, aber es hätte ja noch schlimmer kommen können. Es hätte ja so weit kommen können, dass sie wie Dresden anreisen, das Spiel wird abgesagt oder die Gladbach an. Ja, da haben wir immer in der Halbzeit gespielt gegen Dresden, dann fing es so an zu regnen, dass es nicht mehr ging. Dann haben wir Gladbach gehabt, wo es halt vorher abgepfiffen worden ist. Also es geht noch eine Spur schlimmer. Insofern haben wir jetzt ja eine Woche vorher bekannt gegeben und wir hoffen, dass dafür ein gewisses Verständnis ist, dass der Verein dafür definitiv nichts kann.
Ich glaube, dass das bekannt ist, dass die Leute wissen, der Verein kann nichts dafür, aber das Thema ist ja jetzt kein neues. Also es ist jetzt auch nicht die erste Spielabsage, jetzt ist es aber zum ersten Mal so, dass schon ein Spiel abgesagt wird, schon eine Woche vorher, weil danach ein Spiel stattfinden soll. Also als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, wie oft wird das jetzt eigentlich noch passieren und wann sind wir irgendwann vielleicht in so einem Bereich, dass man sagt, die Stadt stellt dem Verein kein richtiges Stadion. Der Verein, ob der da was für kann oder nicht, aber irgendwann geht es vielleicht auch darum, dann wird dieses Spiel jetzt einfach sofort für den Gegner gewertet, weil du kannst das ja nicht ständig jetzt wochenlang und monatelang irgendwie immer verschieben, dann hier wird gespielt, da wird gespielt. Also irgendwann, glaube ich, gibt es kein Verständnis mehr in diese Richtung. Stimmst du mir dazu?
Das ändert ja nichts an der Situation, Strassi. Das Problem ist doch, dass wir nun mit bis zum Saisonende mit dieser Situation leben müssen. Der DFB hat uns auch jetzt aufgetragen, für jedes noch anstehende Heimspiel ein sicheres Auswärtsstadion bereitzuhalten, damit halt die Runde zu Ende gespielt wird. Die Baumaßnahme, dass der Platz komplett neu gemacht wird, ist jetzt für den Sommer angelegt. Dafür gibt es jetzt auch wohl Geld im Stadtrat. Dann hoffen wir mal, dass diese Gelder auch sinnvoll so eingesetzt werden, dass wir nachher kein Problem mehr haben. Aber es ändert ja nichts mehr an der Tatsache, dass wir die letzten 5 Heimspiele jetzt noch irgendwie über die Runde kriegen müssen. Wir können uns ja kein anderes Stadion herzaubern in der Kürze der Zeit.
Nee, aber welches Stadion wird dann jetzt vom Verein oder wer auch immer das macht, wird da jetzt ausgewählt? Also wo soll der Ausweichstandort sein?
Also klare Ansage des DFB ist, sucht euch eins. Wenn ihr keins findet, machen wir das. Da gibt es wohl einen Präzedenzfall vor ein paar Jahren im DFB-Pokal. Irgendein Verein aus dem Nordwesten hat ähnliches Problem, kein Stadion gefunden und die mussten dann nach Zwickau. 560 Kilometer
weg. Dynamo Dresden, Wilhelmshaven oder was das war. Irgendwas.
Jetzt muss man auch die Vereine im Umkreis, ich sage ja mal von 200 Kilometern, verstehen, wenn wir dort anfragen, was wir jetzt auch schon gemacht haben. Pass auf, wir haben jetzt hier ein paar Schwierigkeiten mit unserem Stadion. Fängt ja schon bei Unterharing das Spiel an. Können wir das bei euch machen? Da ist im Moment niemand begeistert, weil in keinem Stadion, unabhängig, weil, außer jetzt Allianz Arena oder Signal Iduna Park, sieht im Moment der Rasen gut aus. Da lässt sich auch keiner gerne rein. Und was das Spiel gegen Essen angeht, da hat ja der DFB auch in seiner Mitteilung klar verkündet, dass das Spiel am 24. April stattfindet, der Ort wird noch bekannt gegeben. Also das ist auch relativ unsicher, weil wir ja jetzt durch diese DFB-Mitteilung wissen, dass es quasi verboten ist, innerhalb von 4 Tagen zweimal drauf zu spielen, weil der Rasen das nach den Gutachten, die der DFB jetzt hier gemacht hat, keine 2 Spiele jetzt aushält. Insofern sind wir jetzt kräftig auf der Suche, sind auch relativ, sagen wir, optimistisch, dass wir zumindest für Oderhaching eins hinkriegen. Und bei Essen wird es ein bisschen schwieriger, weil es ein Rotspiel ist. Da müssen wir auch natürlich mit Behörden reden, ob die das gerne dann haben wollen in ihrer Stadt, wenn 2 Fangruppen, die sich nicht ganz so grün sind, bei ihnen treffen. Aber das sind alles so Vorbereitungen, in denen wir jetzt stecken und Situationen, die wir uns auch nicht gewünscht haben.
Ist es denn vielleicht auch realistisch, dass der FCS einfach ein Liga- oder sogar das Pokalspiel in Frankreich austrägt?
Nee, das ist definitiv statuarisch ausgeschlossen. Es muss auf
DFB-Gebiet
stattfinden. Auch ein Heimrechtstausch ist nicht möglich.
Letzte Frage, Peter. Du bist ja wirklich eigentlich die Coolheit in Person, auch wenn man dich am Spieltag sieht, jetzt mit wahrscheinlich Kartenwünschen für Lautern. Du bist ja auch wahrscheinlich, hast ja so einen Tag auch selten erlebt in deiner Karriere, plus die Platzthematik. Abschlussfrage, was macht dein Puls gerade, was macht der Blutdruck?
Also ich habe ja schon ein relativ gesegnetes Alter. Puls ist was für Anfänger. Ich habe tatsächlich, da ich ja bekannterweise in Homburg lebe, genau zwischen Homburg und zwischen Kaiserslautern und Homburg, habe ich sowohl Saarbrücker als auch pfälzische neue Freunde, die Kartenanfragen hatten en masse. Aber das Stadion war innerhalb von 2 Stunden ausverkauft. Da ist definitiv nichts mehr zu machen. Der Ludwigspark ist brechend voll und einfach, muss man so sagen, unterdimensioniert für solche Spiele. Wir hätten das vielleicht auch als kleines Schmankerl. Wäre der alte Ludwigspark noch da mit 36.000 Zuschauern, wir hätten den schon 5-mal ausverkauft gehabt. Jetzt im DFB-Pokal. Könnt ihr euch vorstellen, was uns da durch die Lappen gegangen ist. Gut, das ist nochmal so. Der Ludwigspark in seiner jetzigen Form hat eine tolle Atmosphäre, ist aber definitiv zu klein. Aber wir hoffen mal trotzdem, dass wir dieses Spiel, dieses Jahrhundertspiel gegen Kaiserslautern, dass das wirklich auch interkulturell zwischen zwei benachbarten Bundesländern eine große Sache ist, dass wir das gut über die Bühne kriegen.
Und ich hoffe in Saarbrücken, ich habe schon ein Hotel gebucht.
Ja, das ist immer eine gute Wahl. Es gibt übrigens schon Fans, die sich schon in Berlin eingebucht haben, und zwar von Seiten der Pfalz, auch vom Saarland aus.
Wunderbar, Peter. Dann vielen Dank für deine Zeit. Wir drücken alle Daumen, dass ihr jetzt demnächst nicht mal so viel Ärger habt mit eurem Rasen. Und wenn du sagst, demnächst im Sommer wird dann dran gearbeitet, dann seid ihr das Problem ja vielleicht auch los in der Zukunft.
Danke, gute Zeit. Tschüss, ciao.
Schönes Osterwochenende im Park, der extra für dich gemäht wird.
Okay, alles klar, ciao.
Tschüss, Peter. Tschüss. Danke.
Ciao. Ciao. Aber muss man auch mal sagen, kann man ja auch mal, wir haben ja sehr viele nette Kollegen auch in der Liga, also Pressevertreter, die uns mit Infos versorgen. Ich finde es so angenehm, wie ruhig der das immer noch alles, ne? Da gibt es wahrscheinlich auch andere, die hätten jetzt dermaßen schon so eine Schwellung am Hals und sowas. Peter Müller, Institution im Saarland.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, sportlich kann Ihnen eigentlich nichts Besseres passieren, als jetzt nochmal wieder so ein Trouble um den Rasen, weil das hat Ihnen ja jetzt in den ersten oder bei den Spielen gegen Gladbach und gegen die Bayern eigentlich auch geholfen, dass sich alle nur auf diesen Rasen konzentriert haben und aber das war das große Thema.
Aber ich glaube, das ist jetzt ein anderes Ding gegen Lautern.
Ja, aber werden trotzdem alle auf den Platz gucken, wie ist er gegen Lautern. Es nimmt so ein bisschen Fokus weg von dem Eigentlichen.
Aber das finde ich auch nicht gut. Also normalerweise müsste der FCS und die Mannschaft ja aufgrund dessen, was sie im Pokal leisten, im Fokus stehen und alle müssten sagen, wie toll und was für eine Geschichte. Es wäre ein Wunder, muss man ja fast schon sagen. Geredet wird aber nur über den Rasen und das ist, glaube ich, spätestens seit dem Gladbach-Spiel eine absolute, fürs Image, eine Grausamkeit für die Stadt. Ich weiß gar nicht, ist es die Stadt Saarbrücken, ist es das Saarland an sich? Also wer auch immer dort diese Entscheidungen damals getroffen hat, der dürfte ja heutzutage gar kein, also den kannst du ja gar nicht mehr ernst nehmen. Das Stadion ist ja schon zigfach teurer gewesen am Ende, als es kosten sollte. Ich glaube, der Borussia-Park wurde damals für 50 Millionen Euro gebaut. Der Borussia-Park, das hat jetzt, glaube ich, schon 54 gekostet. Da hat man gesagt, komm, die 200.000 für die Drainage, da sparen wir dann. Und genau das ist das große Problem. Also der Image-Schaden ist extrem groß. Und wenn das Spiel jetzt gegen Kaiserslautern nicht mal im Lupa stattfinden kann, dann ist es, glaube ich, das wäre das... ja, wie soll man das nennen? Das wäre der absolute Minusfall. Ja, das
ist maximaler Image-Schaden für den Verein. Das ist halt einfach so schade, dass diese ganzen, diese sportlichen Erfolge, die jetzt gerade, oder die Geschichten, die auch erzählt werden, also wir sind ja, müssen uns ja alle glücklich schätzen, dass wir das alles noch so miterleben können, weil das ist ja wirklich eine historische Reise, die der FCS da gerade macht. Also welcher Drittligist kommt in den nächsten 10 Jahren nochmal ins Halbfinale des DFB-Pokals? Also ich glaube nicht, dass wir das noch irgendwie mal erleben werden. Und dass das jetzt so überlagert wird von dieser Thematik, ist halt wirklich schade für den Verein, weil er einfach, glaube ich, nicht sehr viel dafür kann. Es ist dann mehr halt die Stadt, die das Problem da...
Naja, aber ich glaube trotzdem, also es wird natürlich, es hat diese Wundergeschichte, wird dadurch ein bisschen abgeschwächt, aber das steht aber auch überall, dass der Verein eigentlich nichts dafür kann. Also ich sehe nicht, dass der SC FC Saarbrücken da jetzt so einen großen Schaden nimmt. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass nicht die ganzen geilen Geschichten drumherum erzählt werden, sondern dass jede Geschichte erstmal anfängt, dass die Rasensache da einfach ist. Aber ich glaube aber übrigens, ganz ehrlich, egal wie die da drauf gucken, ich schätze Friedhelm Funkel ein, das ist dem alles nur recht. Das wird das schwerste Spiel für Saarbrücken. Diese nervliche Belastung dieses Spiels, ausgerechnet über Kaiserslautern ins Pokalfinale zu kommen, der wird auch schön sagen, ja, Saarbrücken, kommen, wenn die alles rausgeworfen hat. Wir sind hier nur Außenseiter und sowas. Das kann niemand so gut wie Friedhelm Funkel.
Meinst du zum Ende der Karriere nochmal Pokalsieger? Friedhelm Funkel, Sven Ding.
Also das würde ich ihm grundsätzlich, wie ich Saarbrücken auch gönnen würde, würde ich Friedhelm Funkel sowas auch gönnen. Klar, aber Leverkusen steht ja auch noch dazwischen. Wahrscheinlich ja, Leverkusen.
So, und am Ende wird es Fortuna.
Jetzt müssen wir das Ganze aber auch nochmal aus RWE-Sicht irgendwie diskutieren. Ne? Also jetzt kommen wir mal wieder zur dritten Liga, weil das finde ich schon ist ein harter Eingriff in den Wettbewerb, diese Spielabsage oder diese Spielverlegung.
Ich weiß auch gar nicht, ob es das schon mal gegeben hat. Also dass ein Spiel abgesagt wurde, obwohl ja theoretisch gespielt werden könnte, es kann nur danach nicht der Pokalwettbewerb ausgetragen werden. Das ist schon mal klar, dem DFB geht die dritte Liga dann in dem Fall erstmal am allerwertesten
naja, vorbei. Das finde ich sogar okay, weil einfach die mediale Aufmerksamkeit auf dem DFB-Pokal einfach höher ist und da geht es ja auch einfach um Geld. Wo verdient man mehr Geld mit? Und dann finde ich die Entscheidung schon mal okay, aber ich finde es nicht okay, dass man per se dieses Spiel verlegt, sondern man muss irgendwie ein anderes Stadion finden.
Ja, also man hätte doch sagen können, okay, ihr könnt an dem Tag nicht im Dings spielen, deswegen spielt ihr jetzt woanders.
Ja gut,
also,
aber das hat er ja gerade auch erklärt. Du kannst ja nicht einfach jetzt irgendein Stadion, zum Beispiel in Homburg ist vielleicht der FC Homburg der Pächter und sagt, bevor jetzt unser Platz hier nochmal kaputt gemacht wird, wir können auch noch in die dritte Liga aufsteigen. So einfach ist es ja dann auch nicht. Ich glaube aber, dass es rein von der Faktenlage so ist. Es gab ja auch Spielzeiten, da war die alle noch nicht geboren. Da hat es so geschneit, dass die am Ende 84 Nachholspiele hatten oder sowas. Und dann wurde ja auch immer, also es wird dann auch vom Wettbewerb geguckt. Der DFB-Pokal im Halbfinale steht dann über dem Drittliga-Meisterschaftsspiel. So würde das dann abgearbeitet. Eine Relegation ist dann vielleicht doch wichtiger als das Spiel zwischen einem 7. und einem 8. irgendwo, wo es nur noch um eine Platzierung und ein bisschen Fernsehgeld kommt. Also das ist vom DFB transparent. Ich verstehe auch, dass der DFB sich nicht blamieren möchte in Europa und sagen, die können übrigens wegen ein bisschen Regen nicht spielen. Für Rot-Weiß Essen ist es insofern noch nicht ganz so tragisch, weil die jetzt praktisch einen Wettbewerb, nein, es ist ja nicht so, dass Rot-Weiß Essen Europapokal spielt und kriegt dann noch ein Spiel reingequetscht. Es ist für Rot-Weiß Essen blöd, weil eine englische Woche dazu kommt, weil sie diesen 3 Punkten nachlaufen im Aufstiegskampf, das ist ja gar keine Frage. Das
ja, wobei, da bist du wieder bei der Diskussion, ist es ein Vor- oder ein Nachteil, wenn du noch ein Spiel in der Hinterhand hast?
Nee, das ist ja für Essen jetzt ein Nachteil.
Ja, aber
ganz
das kann
klar.
Ja irgendwann dann auch doch noch ein Vorteil sein, wenn du nochmal oben ranschmeckst und du weißt, aber wir haben ja noch ein Spiel in der Hinterhand und können dadurch noch näher oben ran.
Ja, aber wir haben jetzt noch eine Woche mehr Pause nach der Länderspielpause.
Aber das Stichwort heißt, glaube ich, Spielrhythmus. Ich glaube, das Allerwichtigste, das sagen auch immer alle Trainer, Spielrhythmus, Spielrhythmus, Spielrhythmus. Deswegen ist ja das Spiel von Bielefeld jetzt gegen Münster auch so wichtig gewesen, weil man im Spielrhythmus bleibt. Und jetzt hast du eine Länderspielpause als Rot-Weiß Essen, hast ein Testspiel gegen den ukrainischen Verein gemacht und dann setzt du aus, läufst das ganze Ding hinterher. Oder dazu hast du noch diese zusätzlichen Reisekosten unter der Woche. Wahrscheinlich werden sie jetzt irgendwie ein paar Tage länger in Saarbrücken bleiben, wenn sie schon am Sonntag vorher in Mannheim spielen oder sowas. Da kommen ja auch nochmal mehr Kosten zu Trage.
Können wir nicht Dabro anrufen?
Das Argument von dir zieht ja eigentlich meiner Meinung nach nur, Tobi, wenn du in der Vorhand bist oder punktgleich bist und hast noch ein Nachholspiel. Essen muss ja Punkte aufholen, wenn sie nach oben ran. Jetzt ein Sieg in Saarbrücken, das wäre ein Statement, zumal du ja davon ausgehen kannst, dass Saarbrücken mit dem Kopf schon beim Halbfinale ist, weil Saarbrücken, glaube ich, nicht mehr aufsteigen kann. Also das ist für Rot-Weiß Essen ist das schon richtig beschissen, das muss man ganz klar festhalten. Und ich weiß halt nicht, wenn diese Gefahr ja spätestens seit dem Spiel gegen Gladbach da war, warum der DFB nicht versucht hat, die haben ja auch so einen Fonds, wo man sagt, pass auf, das Stadion, die kriegen dann noch ein bisschen Kohle dafür, dass der Rasen danach wieder richtig gemacht werden kann. Es wird jetzt übrigens in Neunkirchen oder in Völklingen oder wo auch immer gespielt, dass auch die Leute, die jetzt gebucht haben aus Essen, vielleicht dann trotzdem in der Nähe das Fußballspiel gucken könnten.
Es ist auf jeden Fall keine gute Werbung für alle. Also da geht keiner als Gewinner raus. Ne? Es ist niemand. der FCS nicht, die Mannschaft auch nicht, die ist ja dann auch nicht, die könnte sich ja auch vorher einspielen vor diesem Duell, Rot-Weiß Essen nicht, das Saarland schon mal gar nicht, der FCS nicht, die dritte Liga nicht, also.
Bitte.
Ja.
Sollen wir Dirk Jochum anrufen?
Dirk, was sagst du dazu? Haben wir überhaupt gesagt, dass Peter Müller Pressesprecher ist vom FCS?
Ich glaube, ganz am Anfang.
Thomas hat das, glaube ich.
Du hast das gesagt? Ja, ja. Und stellvertretender Ministerpräsident.
Es gab ja mal einen Peter Müller, der war ja wirklich Ministerpräsident. Ja.
Bei, unter dem hätte es nicht stattgefunden, sowas. Ja.
Auch mal weitergedacht, also die Lizenz für die nächste Saison, werden ja das Looper anmelden, aber ich glaube nicht, dass der DFB sagen wird, ja, könnt ihr auf jeden Fall drin spielen. Ich glaube, das wird...
Doch.
Also Fakt ist, wenn die Drainage da liegt, also dann darf das wirklich kein Problem
ja,
sein.
Ja, aber es wird sicherlich Auflagen geben.
Es wird definitiv drauf geguckt. Genau. Der DFB wird da jetzt null Toleranz, wie man so schön sagt, aber das ist auch dann
aber
völlig
zurecht.
Aber
wir sollten jetzt auch nicht so tun, als wenn die erste Hälfte Saarbrücken jetzt versuchen wird, sich eine Lizenz für die Spielstätte zu erschwindeln und wieder keine Drainage baut. Also das wird im Sommer schon geschehen. Punkt.
Der FCS tanzt auf jeden Fall noch auf drei Hochzeiten. Peter Müller hat es angesprochen. Landespokal sind sie weitergekommen. DFB-Pokal haben wir lang und breit drüber gesprochen. Und Liga eben ja auch noch. Wobei, so richtig ist das ja keine Hochzeit mehr, wo sie da tanzen. Das ist ja mehr noch so ein...
Gibt es eigentlich was Geileres als ein Landespokalwochenende? Ich habe ja mit Yannick Bakic hin und her geschrieben. Wir haben die große Konferenz bei den Kollegen vom MDR geguckt. Stahltale gegen den HFC zum Beispiel.
Also wenn man die Zuschauerzahlen mal betrachtet an diesem Wochenende, Mittelrhein-Pokal, Aachen gegen Düren über 20.000, Westfalenpokal über 18.000, also das scheint ein Zuschauermagnet zu sein. Also Bundesligarechte werden ja jetzt vergeben, was TV angeht, also man sollte sich auch mal um den Landespokal bemühen.
Eigentlich ja, und war das nicht ein Rekord in Westfalen? Es gab noch nie so viele Zuschauer, genau. Das letzte Mal auch in Bielefeld gegen Münster 12.000.
Im Westfalenpokal. Also wie er gerade ja sagt, im Mittelrhein-Pokal ist es ja am Wochenende schon torpediert worden, ja. Über 20.000 in Aachen.
Ich sag ja, im Westfalenpokal war bis letzt 12.000.
Freital gegen Aue, Stadion sah auch sehr voll aus, muss man ehrlich sagen, ne?
Was machen wir eigentlich mit dem Bielefelder Erfolg jetzt schlussendlich im Elfmeterschießen gegen Preußen Münster?
Also ich habe mal gelernt, dass Siege im Fußball durch nichts zu ersetzen sind. Das ist eine Phrase, aber es ist wirklich so. Also,
3 Euro ins Phrasenschwein.
Egal, wie sie zustande kommen.
Ja, es ist ein Pflichtspiel gewesen. Die Art und Weise ist ein Spiegelbild gewesen von Arminias Saison, vor allem auch zu Hause. Okay, begonnen, viele Chancen gehabt, das Tor nicht gemacht, dann einen Riesenfehler gebaut. Bock gehauen, in Rückstand geraten, dann lange angelaufen, es wurde immer lethargischer, die Stimmung immer mehr so, das geht heute schief und dann symptomatisch, dass ein Eigentor die Bielefelder zurückholt.
Schärder, den wir vor kurzem noch hier im...
Aber er hat seinen Elfmeter cool reingeschossen.
Genau. Muss man sagen. Und dann aber ein Erfolg im Elfmeterschießen und das gibt der Mannschaft definitiv einen Push, auf jeden Fall, aber wir werden am Sonntag sehen, ob es das auch... Ja, nach dem Spiel gegen
Bielefeld. Ja, aber man muss natürlich bei Bielefeld schon festhalten, die hatten ja schon einige Push-Erlebnisse in der Saison und sind dann trotzdem immer, ich meine, sie haben auswärts jetzt auch stark gespielt, haben dann in den Heimspielen fast regelmäßig die Flatter bekommen. Sie hatten den Pokalerfolg gegen Bochum in der Vorrunde, gegen den HSV lange, also sogar bis ins Elfmeterschießen. Also ich finde, man kann bei Bielefeld nicht davon ausgehen, dass ein Sieg automatisch die Wende zum Guten ist. Das wie sie auch Negativerlebnisse dann irgendwie auch überraschend gut weggesteckt haben. Also ich finde, es gibt wichtige Spiele, es gibt sehr wichtige Spiele und es gibt am Sonntag Bielefeld gegen Duisburg. Also so ein wichtiges Spiel, das ist ja unfassbar. Da kann ich mich, also ich sage ganz klar, ich glaube, wenn Bielefeld das Spiel gewinnt, dann packen sie es. Ich glaube auch, wenn Duisburg verliert, dann ist die Arminia nicht mehr einzuholen für die Zebras. Auf der anderen Seite, wenn Duisburg gewinnt, dann ist ja fast dann bodenlos für Arminia.
Also wenn Bielefeld gewinnt, hat die Arminia 36 Punkte, der MSV würde bei 29 bleiben, also 7 Rückstand bei dann noch 7 Spielen. Ich glaube, das kann man nicht aufholen. Also kann man theoretisch aufholen.
Frag mal Lukas Kwasniok in Jena, der hat einiges aufgeholt.
Ja gut, aber jetzt, wir müssen natürlich irgendwann mal, müssen wir irgendeinen auch verabschieden. Ne? Also, aber es ist ganz klar, es ist ein absolutes Topspiel. 19:15 geht's los bei Magenta Sport. Veggie, wir fahren gemeinsam hin?
Wir fahren gemeinsam hin. Ja? Yannick Bakic macht eine Quiche und wir fahren gemeinsam hin.
Wir sind vor Ort. Ich brauche noch die Bielefelder Vorwahl vorher natürlich. Und es wird, also Flutlicht, das Ding wird voll sein. Also ich weiß gar nicht, wie viele Duisburg-Fans, weil das ist ja wirklich...
Ich glaube, über 3.000 kommen auf jeden Fall mit. Ja.
Und die Frage ist, bei Arminia, für mich stellt sich die Frage, Oppermann oder Kersken im Tor? Was nimmst du jetzt mit? Nimmst du jetzt den Oppermann, der dir das Elfmeterschießen gewonnen hat? Setzt du wieder auf Kersken, der bislang gespielt hat? Also jetzt ist es ja wirklich, jede Entscheidung kann eine wichtige sein. Ja.
Warum hat Kersken nicht gespielt?
Ich glaube, er hatte...
Pokaltorwart.
Nee. Er hatte einen Infekt. Vorher war angekündigt, erste Elf wird spielen und Oppermann kam ganz kurzfristig rein. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass Kersken spielen wird, wenn er fit ist.
Bei Münster ja auch, ne? Schulze Niehus morgens um 7.42 Uhr mit Magen-Darm abgemeldet.
Was ich interessant fand bei diesem Elfmeterschießen, weil das ja ein Thema in Bielefeld ist, wer schießt eigentlich die Elfmeter? Die haben ja eine relativ schwache Bilanz, haben ja nur drei von acht nicht getroffen. Und nach dem Spiel gegen Ferl war ja gar nicht klar, okay, wer ist jetzt der Elfmeter-Torschütze Nummer 1? Und ich habe eigentlich schon damit gerechnet, dass das Fabi Klos ist, aber Fabi Klos hat gar nicht geschossen bei diesen 5 Elfmetern. Das verwundert mich schon stark.
Ja, stimmt. Bin
ja auch verwundert. Und Winsheimer, der ja immer den Ball gemopst hat, als es zum Elfmeterpunkt ging, den sie ja nie schießen lassen haben, der hat den Elfmeter relativ souverän verwandelt. Also den hätte man ruhig mal schießen lassen können.
Hm? Alles interessant. War Klos da nach dem Interview? Man weiß es nicht.
Nein, weiß man nicht. Es gibt übrigens bei der Kicker-App gibt es eine Seite, wenn du auf Amateure gehst, Landespokal. Da kannst du alle 21 Landespokale anklicken, wie weit es jetzt schon ist. Manche sind sogar noch erst im Achtelfinale. Bei irgendwo in einem Verband steht, glaube ich, schon seit November das Finale in Schleswig-Holstein. Was ist das sensationell? Gibt es die Rechte am Europapokal der Landespokalsieger?
Janik? Die werden, glaube ich, jetzt gerade frisch ausgeschrieben.
Wäre das noch zum Ende deiner großartigen Karriere ein Job, der dich glücklich machen würde?
Definitiv.
Ja. Wieso zum Ende? War es das schon? Aber müsste man nicht eigentlich, wir sind ja ein Magenta Sport Podcast, also unser Haus im Rücken ist die Telekom, das kann man ja sagen. Vielleicht gibt es da noch irgendwo ein paar Eurönchen, dass wir einfach irgendwie ein Pokalfinale übertragen können. Also ein Landespokalfinale.
Ja, die Finals sind ja
aber dann kann man das nicht sublizenzieren.
Aber ich muss sagen, der WDR hat es ja zum Beispiel übertragen, Bielefeld gegen Münster. Ich sage, das kriegen wir 1000-mal besser hin.
Oh.
Dazu kann ich mich natürlich jetzt überhaupt nicht äußern.
Boah. Aber wäre das nicht was? Wagner und Schäfer moderieren gemeinsam, Doppelmoderation.
Das wäre für mich die Krönung meiner Laufbahn.
Genau, danach würde ich auch aufhören.
Genau, ich darf das Spiel kommentieren, aber Co-Kommentator ist Jannik Bakic. Viele wissen ja gar nicht, er ist ja gestartet in der Karriere als Kommentator.
Und richtig gut.
Richtig guter Kommentator, hat sich dann am Ende dafür entschieden, hinter die Kamera zu wechseln. Aber du könntest es noch. Mach's noch einmal, Jannik Bakic.
Ich glaube nicht.
Das ist für mich,
keiner will das
das
hören.
Ist für mich jetzt noch größer als Major Tom. Wir müssen wirklich eine Petition starten. Bakic muss das Westfalen-Pokalfinale kommentieren, oder?
Ja, klar. Ja. Definitiv.
Kleiner Programminweis, am Dienstag spielt der SCFR gegen Lippstadt. Die spielen den zweiten Finalteilnehmer aus.
Ja, das übertragen wir dann. Das machen wir an der Poststraße.
Wahnsinn. Toll.
Dann sind wir am Ende angekommen, würde ich sagen.
Jetzt muss Jannik erst mal auf seinen Zettel gucken. Ist alles abgearbeitet soweit?
Da steht noch eine Menge eigentlich. Ne? Ich hätte noch Zeit.
Nein. Okay. Wir haben ja jetzt gerade schon gesagt, was am Wochenende ansteht. Es gipfelt also in diesem tollen Duell Bielefeld gegen Duisburg. Wir haben aber am Samstag natürlich auch noch Preußen gegen Dresden. Sehr spannend. Halle spielt in Regensburg. Was haben wir denn noch? Mannheim in Dortmund. Für die geht es auch ja nach wie vor um alles. Und all das werden wir dann nächste Woche hier besprechen. Gleiche Stelle, gleiche Welle.
Und dann nach Ostern. Karfreitag ja kein Spiel. Ne?
Genau. Das ist öffentliche Veranstaltung.
Und bei Let's Dance tanzt auch keiner.
Genau.
Es darf auch nicht getanzt werden.
Nein, das ist eine Verordnung. Es ist ein wie heißt das nochmal? Es gibt 2 oder 3 Tage im Jahr. Das sind sogenannte ruhige Feiertage. Deshalb auch keine Musik.
Wie machst du das dann? Freitags?
Ruhig. Bei mir gibt es Fisch. Ist ja klar. Ich bin ein Messdiener gewesen früher.
Ja.
Christlichen Glauben erzogen. Am Karfreitag wird nicht gesündigt.
Bist du auch noch in der katholischen Kirche?
Ich bin auf jeden Fall noch in der Kirche.
Okay. Aber nicht katholisch.
Doch, ich bin katholisch getauft.
Hast dich da jetzt geschämt, das zu sagen?
Nein, aber es wäre ja okay, wenn ich evangelisch wäre.
Absolut. Absolut.
Schwarzwaldklinik haben wir noch gar nicht, ne?
Stimmt, wir haben noch keine neue Episode der Schwarzwaldklinik gehört.
Harry Poser, der Stuntman, der beim letzten Mal verunglückt ist, nimmt unter den Fittichen von Schwester Elke, obwohl er seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, bekommt seinen Lebenslust zurück und Schwester Elke verliebt sich so ein bisschen, während Udo, mit dem sie ja später zurückkommt, die Ärztin Katharina Gessner kennenlernt, die sehr ambitioniert in die Schwarzwaldklinik kommt. Und Udo wird ruhig. Das erste Mal im Leben, dass Udo einer Frau hinterherlaufen muss.
Was war das, Folge?
14 oder 15. Udo bringt man auf jeden Fall, wenn er in seinen weißen Golf reingesprungen ist. Oben verdeckfrei. Kannst du dich noch dran erinnern, ne?
Ja, ja.
Wirklich.
Liebe Freunde, vielen Dank für diese sehr volle Folge. Ich wünsche euch ein schönes Osterwochenende und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Tschüss.
Wiederhören.
Tschüss. Tschüss, frohe Ostern.
Getränk in die Hand, das ist Liga 3.
hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Wir einschätzen.